attention.
Nova Storstensen. En Etzel Estragon. En Tupfel Tijon. Oder vielleicht doch ein Hauch vom Süßen. Es ist ein Krampf. Ein Kampf. Ein Duell Mann gegen die Tube. Weil da sind wir uns ehrlich. Senfspurt ist Männerspurt. Aber nur weil keine Frau so deppert ist, ein Tableau mit 28 Senfsorten aufzumalen und das dann alles durchzutesten.
Es ist ein Jammer, dass der Anchorman technisch nicht in der Lage scheint, sein Gerät so einzurichten, dass er mich sehen kann. Aber er, die gute Nachricht, ich kann dich sehen, Markus. Und ich muss sagen, wer dich nicht sehen kann, du siehst fantastisch aus. Du hast,
das soll ich machen, ne? Ja.
Du hast das gute alte... Es ist leider kein DDR-Blau, das du anhast. Und das DDR-Blau war noch ein bisschen dunkler, glaube ich, mit weißen Streifen. Aber du bist deiner Verpflichtung mit Adidas heute mal wieder nachgekommen und sitzt im guten alten Adidas-Trainingsanzug, hat man früher gesagt. Sagt man immer noch Trainingsanzug
da? Wenn sein Anzug ist, schon. Wenn sein Anzug ist, schon. Sonst sagt man ja heutzutage mehr so andere Dinge wie was würde man da sagen, im Sweater oder im Jumper oder im Hoodie. Es ist aber keines von den dreien, glaube ich.
Was ist ein Jumper? Was ist ein Jumper? Ein
Jumper ist eigentlich für viele so ein Sweatshirt.
Okay. Ja, gut, ja, ein Jumper. Also so sehr, sehr gut.
Im englischen Sprachgebrauch. Ich glaube, dass die DDR-Farbe war tatsächlich sehr hell, oder? War sie nicht hell mit dunklen Streifen?
Ja, dunkel.
Mit hellen Streifen? Ich weiß es nicht mehr genau.
Bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, stimmt, das war hell. Und ich glaube, die deutsche Fußballnationalmannschaft, Helmut Schön, habe ich, glaube ich, in dunklem Blau gesehen. Aber auch oder das auch ist, das ist, oder auch hell. Das ist gefährliches Halbwissen. Weil
ja, ganz gefährlich. Aber wir begrüßen jedenfalls auch heute wieder Lindsay Vonn als unsere Stammzuhörerin. Du hast das sicherlich mitbekommen. Sie hat durch deine Expertise, durch deine Aussage, dass ein Kreuzbandriss, ein Achillessehnenriss nichts ist, was einen vom Skifahren abhält. Macht's jetzt damit. Was ist für dich der inhaltliche Unterschied, dass es nicht die Lindsay Vonn Studios sind?
Im Moment sind es ja gar keine Studios. Aber ich mag Linz. In Österreich ist es ja so, dass mit diesem Namen Lindsay Vonn die Schindluder getrieben wird, ja? Weil es wird mit der Stadt Linz in Verbindung gebracht und dann ist es eben die Yvonne aus Linz. Linz, Yvonne. Aber ich mag sie grundsätzlich. Sie ist mir halt manchmal a little bit too much und da kann man sich sagen, auf der anderen Seite, Michaela Schifrin ist a little too little. Ja, weil sie einfach ein kleines bisschen ja zu nett ist und zu grounded ist. Also grounded ist Linz Yvonne sicherlich nicht, aber ich finde die schon großartig. Und ich werde ihr natürlich in der olympischen Abfahrt die Daumen drücken, weil sie ja erstaunlicherweise gesagt hat, dass ihr Knie nicht geschwollen ist. Und wenn ich mich an meinen Kreuzbandriss 2013 am Tag der Hahnenkammabfahrt erinnere, mein Knie ist auseinandergegangen wie ein Hefeteig, wenn daraus ein Krapfen gemacht werden soll. Also das ist für mich schon eigentlich ein Kuriosum, wenn nicht sogar ein Faszinosum. Das Knie von Linz Yvonne. Das sage ich einfach mal so.
Also Jens Höber quasi stellt quasi in den Raum, dass es gar kein richtiger Kreuzbandriss ist. Leiten das direkt an die Agenturen weiter.
Naja, sie sagt halt, die Muskulatur rundherum ist gut genug aufgebaut. Und mir hat man ja damals gesagt, dass ich mit diesem Kreuzbandriss im Krankenhaus gelegen bin. Da ist ein Arzt reingekommen, der zwar 10 Jahre jünger ausgeschaut hat als ich, aber offenbar 10 Jahre älter war. Und der hat dann gesagt, naja, in meinem Alter würde man das Kreuzband gar nicht mehr richten. Jetzt bin ich dann doch älter. Ich bin jetzt gar nicht so, doch, also so rum ist richtig. Zum Zeitpunkt meines damaligen Kreuzbandrisses war ich nur unwesentlich älter, als Lindsay Vonn es jetzt ist. Aber ich war auch kein Leistungssportler. Und klar, wenn sie es jetzt operieren lässt, dann ist alles im Arsch, ja, weil dann kann sie natürlich nicht in Cortina fahren. Aber warum? Ich möchte sie überhaupt nicht nehmen, Markus. Ich werde dir die Daumen drücken und ich hoffe, du auch.
Ja, klar.
Ja.
Klar.
Allen. So. Wir müssen weitermachen mit, nein, wir kommen noch nicht zu Brett Gilbert, Dr. Volker Bras-Gilbert, der wieder
über sich, immer noch nicht weitergeleitet hast.
Ja, er ist über sich hinausgewachsen, muss man sagen. Wieder mal. Er ist für mich eigentlich, wir bleiben gleich bei ihm. Bei ihm. Er ist für mich der Leonardo da Vinci unserer Tage, weil Leonardo da Vinci ja absolut zu Unrecht reduziert wird auf das, was er künstlerisch geschaffen hat, aber er war ein Universalgenius. Und für mich ist Dr. Volker Bras-Gilbert genau das, ein Universalgenie. Denn, du erinnerst dich, beim letzten Mal habe ich darüber gesprochen, dass möglicherweise eine kleine Markenrechtsverletzung vorliegen könnte. Und da nimmt Dr. Gilbert Stellung dazu. Lieber Producer, verehrter Anchorman, er verehrt dich, mit Recht natürlich. Als treuer Hörer, Klammer auf, und Berater, Klammer zu, kann ich euch natürlich auch bei juristischen Fragen nicht im Regen stehen lassen. Zwar kann ich nicht auf eine ähnlich breit aufgestellte Ausbildung wie Howie Manson zurückgreifen, aber dieses verrückte Internet bietet doch allerhand Möglichkeiten. Grundsätzlich ist es schon erlaubt, dauerhaft im öffentlichen Raum stehende Werke wie zum Beispiel Denkmäler, Skulpturen oder Bauwerke abzulichten und auch kommerziell zu verwerten. Solche Bilder dürfen nach § 59 Absatz 1 USHG Urheberschutzgesetz mit Mitteln der Malerei oder Grafik durch Lichtbild vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergegeben werden. Obacht ist allerdings trotzdem geboten, da bei Verwendung im Zuge eines eigenen Produktes Marke womöglich eine Markenrechtsverletzung vorliegen könnte. Sowohl bei Nutzung für identische Waren und Dienstleistungen als auch bei drohender Verwechslungsgefahr käme dieses zum Tragen. Im ersten Fall nach § 14 Absatz 2 Nummer 2 Markengesetz und im zweiten bla bla bla. Eher unwahrscheinlich wäre ein drohender Verstoß gegen § 14, solange der gute Ruf der Marke nicht beschädigt wird. Und ich glaube, das ist mir in diesem Fall gut genug, Markus, weil ich sage, die nämliche Partei, die ÖDP, die treibt ja in diesem Fall tatsächlich keinen Schindluder damit, ja, weil der gute Ruf der Marke des Münchner Kindles wird nicht beschädigt. Oder siehst du das mit deiner juristischen Vorbildung 12 Semester an der LMU in München ein kleines bisschen anders?
Natürlich nicht. Also mein Kommilitone, Dr. Bras-Gilbert, das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit, diese Hochachtung. Er hat das sehr gut ausgeführt.
Diese Verehrung wohlgemerkt. Ja. Nicht Hochachtung, es ist Verehrung.
Ja, aber ich möchte auch von Hochachtung sprechen.
Natürlich.
Und entsprechend hat er das sicherlich vermutlich richtig aufgeführt. Wir haben das jetzt, ohne es durch unsere juristische Abteilung zu schicken, weil das würde zu lange dauern, bis 2027 etwa sind die ausgebucht mit den Rechtsfällen, die sich da so aufhäufen im Rahmen dieses Podcasts. Deswegen glauben wir das alles so, wie er es geschrieben hat. Und das wäre dann quasi eine Erlaubnis oder beziehungsweise ein Zurückpfeifen des Jens Röber, der ja schon dabei war, diese Wahlplakate wieder einzusammeln, wegen des Urheberrechtsverstoßes. Ja. Aber sie können hängen, stehen, liegen, bleiben, so wie es vermutlich Stand jetzt aussieht. Eine gute Sache.
Gerade schickte ich dir eben jene Mail von Brad weiter und bekomme: The following recipient address could not be reached. Ich werde jetzt deine Adresse nicht bekannt geben. Your email could not be delivered. Und es ist die Mailadresse, an die ich es immer schreibe. Okay, aber dazu später. Es hat uns ein weiterer Hörer geschrieben. Und das ist ein Hörer, der für die Autobahn GmbH des Bundes arbeitet. Ich möchte den Namen nicht nennen. Aber dieser Hörer schreibt: Vielen Dank. Und er nimmt Bezug auf dich, mein lieber Markus.
Ja, natürlich.
Vielen Dank. Natürlich, vielen Dank. Endlich hat das Thema Winterdienst mal jemand sinnvoll kommentiert. Die Big Show in Verbindung mit Senfsport ist für mich der legitime Ersatz für den leider eingestellten Brennerpass. Und da sage ich, Alter, what is going on? Kann man im Moment nicht über den Brenner fahren? Weil ich möchte bald über den Brenner fahren, Markus.
Nein, ich denke, der Brennerpass wird wahrscheinlich ein Podcast sein, oder? Wenn er eingestellt ist, man kann den Brennerpass ja nicht einstellen.
Ja, ich dachte, dass vielleicht der Verkehr dort eingestellt ist, aber
nein,
gibt es einen Brennerpass? Podcast Brennerpass?
Vermutlich gab es. Aber es ist ja wirklich so, ich weiß jetzt nicht, inwieweit der Kollege das Ganze ausgeführt hat. Aber es ist ja wirklich so, was mir immer mehr auffällt, dass, vielleicht gehöre ich da auch dazu, dass Menschen eigentlich von nichts eine Ahnung haben, aber sich über alles echauffieren und bei allem empört sind, zunächst einmal. Und dazu gehört dann eben auch, wenn sie nachts um 2, 3 oder irgendwann, oder es schneit eben noch so stark, über die Straße fahren und dann sich beschweren, wozu zahle ich eigentlich Steuern, wenn sie mal 17 Euro Steuern irgendwo bezahlt haben, wozu zahle ich eigentlich Steuern, und dann wird da nicht für mich geräumt. Sie würden sich aber auch aufregen, wenn ein Schneeräumer, der meistens so mit vielleicht 50 km/h dann fährt, direkt vor Ihnen wäre, das wäre Ihnen auch nicht recht. Also sprich, der müsste schon so fahren, dass die Autobahn dann pünktlich für Sie frei ist. Also hier zumindest ist es jetzt so gewesen in diesem Winter mindestens zweimal, dass ich Schnee geräumt habe, obwohl es noch geschneit hat, aber es lag schon so viel, dass ich mir gedacht habe, ich räume Schnee, und ich war dann fertig und konnte quasi, man hat nicht gesehen, dass ich irgendwas gemacht habe, ich konnte quasi wieder neu anfangen. Klar, bei der Straße wird ja auch bei der Autobahn gesalzen, das heißt, es ist ein bisschen nachhaltiger in einer Abführung, was diesen Schneeabtrag betrifft, dass dann eben so nicht sofort wieder was draufkommt, aber grundsätzlich würde ich es echt gut finden, wenn Menschen sich erstmal fragen, kenne ich mich damit aus? Kann ich mir dazu eine Meinung überhaupt leisten? Nicht finanziell, sondern inhaltlich.
Ja.
Und dann sich vielleicht eine Meinung tatsächlich erstmal bilden. Aber dieses pauschale sich empören über alles und vor allem über die Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, die ich vielleicht vom Hörensagen nur so ein bisschen kenne, oder wo mir jetzt gerade mal auffällt, warum ist es denn das da jetzt so rutschig, oder warum ist jetzt hier nicht geräumt, obwohl ich doch da mal fahren will. Ich will an 364 Tagen im Jahr zu 24 Stunden am Tag dort nicht fahren, aber einmal will ich da fahren und dann ist nicht geräumt und sofort bin ich empört. Aber jetzt bitte weiter in den Ausführungen.
Nee, es ist ja auch völlig legitim, und in Berlin scheint im Moment gerade ein absolutes Chaos zu herrschen, was den Schnee angeht. Können wir hier im Süden gar nicht nachvollziehen, aber da lese ich dann, dass es in Berlin wohl ein Streusalzverbot für private Haushalte gibt, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Streusalz dann den Baumbestand gefährden würde. Und das mit dem Streusalz ist ja so eine Geschichte, oder isn't it? Weil ich weiß ja, dass zum Beispiel auf Skipisten, damit das Ganze, damit Rennen gefahren werden, wird ja auch mit Salz gearbeitet, aber nicht so, dass der Schnee zu verschwinden hat, sondern aus ganz anderen Gründen, damit das Ganze besser bindet. Und wenn ich etwas nicht möchte auf meinem Trottoir, wie man früher gesagt hat, dass der Schnee dort bindet. Also es ist ja alles absolut tricky, die ganze Geschichte.
Ich würde vermuten, die Dosis macht das Gift. Und ich würde übrigens auch vermuten, dass ein Streusalzverbot für Privatpersonen fast flächendeckend überall gilt, oder? Also zumindest in meiner Gemeinde ist es auch so, dass man das tatsächlich nur in absoluten Ausnahmefällen, wenn sich das Eis irgendwie sonst nicht auflösen lässt oder wenn eben das tatsächlich eine Gefahrenstelle ist, erlaubt es. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es in München ähnlich ist, auch wenn du das Salz natürlich kaufen kannst und es Leute gibt, die das einfach so schaufelweise rausstreuen, weil sie sich dann das Räumen sparen. Aber da, mein lieber Jens, bevor du mit dem Salzstreuer das nächste Mal wieder rausgehst, würde ich dir raten, frag lieber nochmal den Bürgermeister deines Vertrauens, nachdem wir das Thema ja letztes Mal hatten, oder halt die Statuten der Gemeinde deines Vertrauens nochmal nach.
Ja, also ich glaube, was erlaubt ist, was gefordert ist, ist, dass man schippt, und was dann erlaubt ist, dass man ein bisschen mit Streugut, mit Schotter nachhilft. Bevor wir zum Fußball kommen, in unserer ausführlichen Vorschau des kommenden Spieltages, von der Anchorman Markus Gaub, also weiß viel vom Spieltag, aber nicht, dass wir eine Vorschau drauf machen wollten, kommen. Eine Frage, und ich nehme Bezug auf etwas, was Heiko und ich in der Big Show besprochen haben, aber was ist für dich, mein lieber Markus, das Verrückteste, was du selbst jemals gemacht hast, wo du dann im Nachhinein gedacht hast, oder das war gefährlich? Du musst uns nicht alles erzählen, aber was du unseren 12 Hörern mitteilen kannst. Hast du mal irgendwann was Sportliches vielleicht gemacht, wo du dann gesagt hast, da habe ich mich komplett, da habe ich mich komplett übernommen? Weil Heiko hat eine wunderbare Geschichte erzählt in der Big Show. Ich bringe sie dann gleich noch aufs Tableau. Na, ich sag's dir jetzt. Heiko hat einen Kollegen beim Super Bowl, nur damit du nachdenken kannst. Ja. Und dieser Kollege, Heiko, hat nochmal nachgelegt. Der hat mir danach nochmal eine Voicemail geschickt. Der Kollege ist auch beim Super Bowl tätig und ist aus San Francisco nach zur Insel Alcatraz geschwommen. Und das wohlgemerkt Anfang Februar mit einem Neoprenanzug. Und er hat sehr gelitten in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube nicht, dass er es nochmal machen würde. Aber hast du etwas Ähnliches in petto? Weil ich habe etwas Ähnliches in petto, aber zuerst du, Einkommen.
Also das eine, das kalendarisch nächstgelegene wäre natürlich mein 80-Kilometer-Ritt vergangenes Jahr im März, als ich groß angegeben habe danach. Aber es war eigentlich völliger Wahnsinn, weil ich ja völlig under-equipped und natürlich unfit an die Sache rangegangen bin, und hätte es nicht diesen freundlichen Wurstsemmelverkäufer gegeben, in Wallgau, glaube ich, war das, ich glaube, ich wäre rechtschaffend tot natürlich und völlig zu Recht, weil ich war komplett am Ende, nur durch Kuchen früh morgens so ein bisschen gestärkt, was vielleicht gar nicht so das ganz Falscheste ist, weil man ja da wenigstens, wie wir Fachkräfte dann sagen, den Glukosespeicher aber auf Anschlag voll
geht hat. Geht schnell ins Blut. Geht absolut
und schnell
ins Blut.
Raus. Das ist das Wichtigste. Und schnell möglicherweise wieder raus. Aber ansonsten einen absoluten Schwachsinn, der so ein bisschen auch mit sportliche Belang hat, als wir früher noch auf dem Olympiaberg in München mit unseren Minibobs, oder Jens Höber würde sagen Zipfelbob, aber es waren die kleinen, und da stand wirklich nur Minibob drauf, gefahren sind, sind wir öfter mal mit dem Rad durch den Schnee dahin, aber dann einmal sind wir, glaube ich, auch zu Fuß dahin gegangen. Und auf dem Rückweg, was ist zwischen dem Olympiaberg und dem Zuhause, mein lieber Jens? Du kannst es dir in etwa vorstellen. Der Olympiasee. Und wir dachten, da gehen wir jetzt nicht außen rum. Da gehen wir jetzt quer rüber. Das wird schon halten. Es war dunkel natürlich, weil es war ja schon mitten in der Nacht. Das Eis hat geknackt mit jedem Schritt. Und ich weiß, dass dieser See nicht besonders tief ist, aber es hätte mit Sicherheit gereicht, um gerade bei den Temperaturen, um zu ertrinken oder irgendein Bullshit zu machen. Wir waren da, glaube ich, zu dritt auch noch unterwegs, haben geschaut, dass wir dicht beisammen bleiben natürlich, tippe ich mal, weil das ja, dann muss das Eis nur ein Loch machen, um uns alle zu versenken und nicht drei verschiedene Löcher. Als kleiner Reminder, ab und zu ist ein Umweg gar nicht so schlecht.
Ja. So, weil der Anchorman das anspricht, das darf ich euch aus eigener Erfahrung sagen, ein Hungerast ist nichts Schönes. Der tritt auf, ja. Man denkt sich, ja, man ist eh trainiert und man hat in der Früh ein bisschen Kuchen gegessen, das muss reichen. Aber ich weiß noch, ich war einmal beim Triathlon-Trainingscamp auf Mallorca im Jahr 1996. Und alle hatten ein Lunchpaket dabei und ich denke mir, na komm, ihr Anfänger, ihr Mädchen. Nein, das habe ich jetzt nicht gemeint. Ihr Anfänger einfach. Was brauche ich, ein Lunchpaket? Ihr Luschen, ja, was brauch ich, ein Lunchpaket? So, und dann sind wir mit dem Bus, wir waren untergebracht in Cala Ratjada und sind mit dem Bus auf die andere Seite der Insel gefahren und dort losgefahren. Es ist losgegangen mit einer Bergwertung. Und ich hatte ein Rad dabei, das für nichts geeignet war, außer für den Berg, und habe zu Beginn nicht aufgepasst und bin mit einer Gruppe mitgefahren, die ein bisschen gebummelt hat, und habe mir dann gedacht, okay, jetzt möchte ich nach vorne fahren. Und bin dann schon relativ auf Anschlag gefahren, diesen Berg rauf, um diese erste Gruppe zu erreichen, was ich dann auch geschafft habe. Problem, danach waren es noch 100 Kilometer bis nach Hause in Cala Ratjada. Nach Hause unter Anführungszeichen. Und ich habe so gelitten. Ich habe so gecraved nach irgendwas. Und ich hatte nichts dabei, war aber auch zu stolz, dann irgendwas zu sagen, weil ich bin mir sicher, meine Mitradler hätten mir was abgegeben von ihrem Lunchpaket. Das war das eine. Also Hungerast ist kein Spaß. Man leidet wie ein Hund. Und das andere, wo ich sage, jetzt in Reminiszenz an das, was dem Kollegen von Heiko widerfahren ist, da war ich noch viel jünger und ich habe eine kleine, kurze, nicht erfolgreiche Schwimmerkarriere hinter mir. Aber Schwimmen, zumindest technisch, kriege ich ganz gut hin. Und das war ein Sommercamp des Askö in Österreich am Farkasee, der ein relativ warmer See ist. Und da gibt es eine Insel. Und irgendwann an einem Nachmittag habe ich mir gedacht, okay, ich schwimme jetzt um diese Insel herum. Es war im August. Die Luft war warm, der See war verhältnismäßig warm. Und zwei andere Menschen, die dort waren, zwei Jungs, haben gesagt, komm, wir fahren mit dem Boot nebenher. Man weiß ja nie. Es ist natürlich nichts passiert. Aber ich habe, glaube ich, 1,5 Stunden gebraucht, bis ich um diese Insel herum war, und ich war dann in einer Art und Weise unterkühlt, wie ich das davor und danach nie mehr, nein doch, ich habe es einmal erlebt, letztes Jahr beim Radfahren in Volzberg, wo ich am Berg war und plötzlich ist das schlechte Wetter gekommen und ich wäre fast erfroren beim Runterfahren. Ich habe so gezittert, ich konnte das Rad nicht mehr gerade nochmal bremsen, habe meine Mutter angerufen und gesagt, du musst mich jetzt holen kommen, obwohl ich nur 5 Kilometer von zu Hause, ich konnte aber damals so unterkühlt und genau das ist leider diesem Kollegen auch passiert. Der war natürlich, obwohl er mit Neopren geschwommen ist, unfassbar unterkühlt, ganz abgesehen davon, dass er 3 Attacken des Weißen Hais überleben hat müssen. Das war dann nicht der Fall. Das hat mir Heiko geschrieben. Es war eine, oder hat mir es aufs Band gesprochen, es war eine organisierte Veranstaltung. Aber trotzdem, wobei, was kümmert sich ein Weißer Hai darum, ob das organisiert ist oder nicht? Gegenfrage. Aber jedenfalls diese Unterkühlung, also erstens Hungerast nicht unterschätzen und zweitens Unterkühlung nicht unterschätzen.
Das Schöne war ja, ich hatte, glaube ich, am Tag danach noch Kopfweh, da merkt man dann, man hat doch irgendwas falsch gemacht. Und zum Thema Unterkühlung fällt mir natürlich ein, da wir A schon die weißen Männer über die früheren Zeiten und um zum Verhindern, dass wir auf diesen Bundesliga-Vorschau kommen.
Ja, absolut.
Alpenüberquerung 2002 mit 2 Freunden gemacht in Richtung Gardasee. 2002 war ein legendärer Sommer. Der keiner
Moment,
war.
Fahrrad oder zu Fuß? Fahrrad oder also zu Mountain, Fuß?
Mountainbike. Mit dem Mountainbike?
Mountainbike, ja.
Und wir sind jeden Tag eben berghoch, bergrunter, im Tal irgendeine Pension gesucht, wieder berghoch, bergrunter. Und es hat immer mindestens geregnet, meistens gerne auch geschneit. Und gleich bei dem ersten, bei dem ersten Berg, wo wir hoch sind, kommt ein Gewitter, was natürlich top ist, aber da ist man dann so getrieben, ja. Da ist man nicht derjenige, der sagt, weißt du was, wir drehen vielleicht doch besser um. Nee, wir müssen ja eigentlich, weil wir wollen da ja ankommen und da müssen wir das Ziel, diese Tagesetappen schaffen und so. Und es hagelt und es schneit und der Weg ist kein Weg, sondern ein einziger Bach. Und dann kommt uns einer entgegen mit einem Fahrrad und sagt nur, ich spüre meine Finger nicht, ich spüre meine Finger nicht. Und so, und läuft da an uns vorbei. Ich weiß nicht, bis heute nicht, ob es eine Halluzination von mir war oder ob es wirklich so war, aber ich glaube, es war wirklich so. Da oben war eine Hütte, die war natürlich voll, also müssen wir dann hinten wieder runter. Das sind so Momente, die darf man eigentlich nicht erzählen, weil man tatsächlich nur davon abraten kann und jedem davon abraten würde, mit einer, ja, vielleicht gerade so nicht ausreichenden Ausrüstung ins Hochgebirge, oder das ist ja im Grunde Hochgebirge, so nenne ich dann zumindest, wir haben immer gesagt, ab 2000 Meter Todeszone, da wird dann auch keinem mehr geholfen, da wird dann zurückgelassen, weil da können wir nichts mehr tun.
Ja, ja.
Und ist dann so, eben, ist so. Wenn du das gepaart hast mit so einem Sommer, der keiner ist, mit so einem Wetter, das wirklich brutal kalt war und wir kamen dann an, haben unten mit Mühe und Not eine Pension gefunden, die hat aber ihre Heizung nicht angemacht, weil sie zu geizig war, glaube ich, und dann kriegst du deine Sachen nicht gescheit warm, den Körper selbst auch nicht, weil das Wasser aus der Dusche vielleicht so gerade mal über 20 Grad hatte oder so. Und am nächsten Tag geht's halt schön in diese leicht klammfeuchten Klamotten wieder rein. Es war einfach herrlich, aber
ihr wart noch jung.
Wir waren jung, brauchten das Geld und sonst hätte ich ja gar nichts zu erzählen.
Und da schließt sich jetzt an, ich wollte ja immer noch, so ein kleiner Traum ist, diesen Ötztaler Radmarathon zu machen. Aber je mehr Dokumentationen ich darüber sehe, Jan Ulrich ist da ja auch mal mitgefahren, ist, glaube ich, Dritter geworden. Aber da geht es natürlich für Menschen wie mich nur ums Finishen. Aber wenn du da siehst, die fahren ja richtig, richtig hoch rauf. Und auch wenn das im Sommer ist, die sind dann alle angezogen. So ziehe ich mich beim Skifahren nicht an, beim Runterfahren. Und das ist dann einfach unangenehm. Wenn dir beim Radfahren mal kalt ist, wie der Einkommen sagt, es ist maximal unangenehm und du kriegst dich selbst nie mehr warm, genauso wie du diesen Hungerast nicht rauskriegst. Du kannst dann noch so viel in dich reinstopfen, während des Radfahrens funktioniert das nicht mehr. Irgendwann am Abend kommen die Kräfte vielleicht wieder, aber das ist ganz, ganz massiv. So, die Fußballfrage der Woche.
Pro-Tipp von mir, ganz kurz.
Ja.
Handschuhe beim Fahrradfahren, gerade beim Mountainbiken, wenn es ein bisschen kühl werden kann, immer überdimensionieren. Die sind unfassbar wichtig. Zweitens, eine gute Weste haben, die nicht dick und warm sein muss, sondern hauptsächlich den Wind abhält. Und der absolute Winner bei dieser Tour, ich war der Einzige, der das dabei hatte, war eine Mütze, eine Wollmütze, die einen auch im wahrsten Sinne des Wortes über den Berg bringt. Aber jetzt, glaube ich, sind wir unvermeidlich beim Sport.
Sport. Moment. Brennerpass, Podcast, Autor Bernie Meyer und Comedian Rüdiger Rudolph kämpfen sich über den steilen Pass der Ignoranz hinüber zum Licht der Erkenntnis. Es könnte sich um Fußball handeln. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber jedenfalls, ja, du hattest natürlich völlig recht. Es ging um den Podcast Brennerpass. Ich habe nur eine Frage zum Fußball. Ist der glor- und ruhmreiche FC Bayern München aktuell in einer Schaffens- oder nur in einer Punktekrise, mein lieber Markus?
Also, wenn man natürlich realistisch ist und dann sagt, sie haben einen Punkt aus zwei Spielen, dann ist das der fast schon größte anzunehmende Katastrophe, die man sich in dieser Saison vorstellen kann, in der man ja vielleicht eine Zeit lang gedacht hat, Bayern gewinnt jedes Spiel. Dann hat man gedacht, okay, dann verlieren sie zumindest keins, dann haben sie verloren, dann spielen sie nur unentschieden. Ich glaube, letztendlich, darüber haben wir ja letzte Woche gesprochen, ein ganz großes Saisonziel, gerade nach dem Saisonstart, ist natürlich dahin. Das lautete, es Leverkusen gleich zu tun, aber mit mehr Punkten, ungeschlagen zu sein, ungeschlagen Meister zu werden, das geht jetzt nicht mehr. Jetzt will man zumindest Punkte sammeln und eben alle drei Wettbewerbe so erfolgreich wie möglich gestalten. Also ernsthafte Krisengespräche gibt es nach meinem Dafürhalten meines Wissens nicht. Jeder weiß, dieser Januar war super intensiv. Und während Jens Hulber, das ist ein sehr gutes Mittel, das Schnipsen, damit die Aufmerksamkeit des Hundes erlangen, um ihm dann auch visuell ein Zeichen zu geben. Ich habe das jetzt zumindest gerade so interpretiert, weil ich ja Jens Hulber nicht sehen kann. Man hat diesen Januar als recht souveräner Tabellenführer überstanden mit 6 Punkten und eben diesem Tordifferenzunterschied von, ich muss kurz nachdenken, 34. Ja. 34. Da ist natürlich noch überhaupt keine Gefahr da, zumal das ein wichtiges Ziel erreicht wurde. Im Februar hat man diese 2 Spiele weniger. Aber vielleicht schaut das nach dem kommenden Wochenende anders aus. TSG am Sonntag, glaube ich, ist das Duell. Sollte da natürlich nichts passieren, sprich kein Dreier eingefahren werden, würde man zumindest von außen nur noch hören, was ist mit denen los und so weiter. Aber das ist, glaube ich, noch ein weiter Weg bis dahin.
Das hätte uns jemand zu Beginn der Spielzeit sagen sollen, dass Bayern gegen die TSG Hoffenheim ein Spitzenspiel.
Ein reines wird. Schlüsselspiel.
Ja, das.
You heard it here first.
Ja, and you heard it here last. Ich habe mit André Vogt drüber gesprochen, mit Michael Körner. Beide absolut fasziniert vom Curling. Wie geht's dem Anchorman?
Läuft das schon?
Und ich lese übrigens gerade, dass die Curler sich über das beschissene Eis in Mailand aufregen. Also das kann natürlich nicht sein, dass die Curler nicht das optimale olympische Eis haben. Aber dich holt es offenbar nicht so ab. Also du bist nicht am Mittwoch schon vor dem Livestream um 19 Uhr gesessen. Es war, glaube ich, Schweiz gegen zweites Team, habe ich vergessen.
Braucht man auch nicht im Curling. Curling brauchst du im Zweifel kein zweites Team. Ich finde, Curling ist natürlich eine geile Sportart, um mal abzuschalten. Nicht abschalten im Sinne von, ich mache den Fernseher aus, sondern einfach nur, ich liege vor dem Fernseher, aus welchen Gründen auch immer, müssen wir jetzt nicht vertiefen, und lass mich jetzt einfach nur berieseln mit einem Sport, der faszinierend ist, was so Präzision, Teamwork anbetrifft. Irgendwie auch so eine gewisse, natürlich, ich muss vorsichtig sein, das ist nicht böse gemeint, aber mit so einer gewissen, und mir fällt kein besseres Wort ein, lächerlichen Note. Fällt dir ein besseres Wort ein? Einen gewissen ridikulen Faktor. Könnte man es so vielleicht ausdrücken.
Natürlich. Warum in Gottes Namen ist Curling olympisch? Ja, ich schaue es auch gerne an, aber warum ist das olympisch? Und gute Lobbyarbeit.
Ja, wahrscheinlich. Und das ist ja so, im Fußball sagt man gemeinhin, gut, da laufen 11 oder 22, je nachdem, wie man es halten möchte, Menschen den Ball hinterher und ist nichts für mich oder so. Das war ja früher der intellektuelle Ansatz in Richtung Fußball. Hier ist es doch überragend. Da sind, ich glaube, 3 Menschen mit dem Besen, die vor einem Stein herlaufen, um zu versuchen, ihn, dass die Geschwindigkeit und die Richtung so ein bisschen zu beeinflussen. Eigentlich überragend. Aber ich natürlich als Bayer bin dem Eisstockschießen näher als dem Curling. Ich habe noch nie irgendwo jemanden curlen gesehen, aber Eisstockschießen oder auch Asphaltstockschießen sieht man ja auch
in München
ständig und überall. Aber dass jemand tatsächlich so einen Stein schiebt und den Besen davor rumkehrt. Aber ich denke, jedes Mal, wenn ich hier im Hof Dienst habe und den Hof kehren muss, denke ich natürlich ans Curling und frage mich, wo bleibt der Stein, der mir danach geschoben wird?
Ja, also es ist genauso, wie du sagst. Man sieht auch relativ wenig Biathleten oder relativ wenig Leute mit Gewehren durch die Langlaufloipen ziehen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Nur um jetzt den Kreis zu schließen, wäre es nicht großartig gewesen, damals bei eurer Bergtour, als ihr völlig unterkühlt in die Pension gekommen seid, wenn da drei Curling-Spieler gewesen wären mit Besen und eure Körper wieder so heiß gemacht hätten mit ihren Besen, wie sie jetzt das Eis heiß machen. Das wäre wunderbar gewesen.
Das klingt nach verbotenen Fantasien. Ich weiß nicht, ob diese Besen auf der Haut so gut tun, gerade wenn die Haut vielleicht so leicht durch die Kälte angegriffen ist, ob die da nicht herrliche
Ritze, Brandwunden.
Ja, Ritzen und Schlitze und so weiter machen würden. Nee, ich glaube, mir war das so lieber. Einfach die Nacht gepflegt, durchgefroren, das war besser.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.